Ich begrüße alle nochmal ganz herzlich hier im Raum und die Kolleginnen und Kollegen in den Büros oder im Homeoffice zu unserer nächsten Anhörung, die 113. Sitzung des Gesundheitsausschusses. Ich freue mich auch Zuschauerinnen und Zuschauer und die Sachverständigen und Vertreter der Bundesregierung begrüßen zu dürfen. Ich stelle fest, dass diese Ausschusssitzung in Form einer Anhörung in einer Mischung als Präsenz- und Online-Meeting stattfindet. Vorab möchte ich Sie bitten, sich mit Ihren Namen in WebEx anzumelden, damit wir Sie auch als Teilnehmer erkennen können. Außerdem bitte ich alle, die nicht reden, ihre Mikrofone stumm zu schalten. Im Saal stehen den Abgeordneten die Standmikrofone zur Verfügung, das zu den technischen Dingen. Wir beschäftigen uns heute mit insgesamt 4 Anträgen der Opposition, und zwar mit dem Antrag der Fraktion der AfD, Beseitigung von Teilhabebeeinträchtigungen aufgrund von Sehschwächen durch Erweiterung der Versorgung gesetzlich Versicherter mit Sehhilfen, dem Antrag der Fraktion der FDP, Sehhilfen als Satzungsleistung, Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung stärken, dem Antrag der Fraktion Die Linke, Gesundheitsversorgung für alle sichern, sowie dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, verlässliche und bedarfsgerechte Versorgung mit Sehhilfen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Anträge der 4 Oppositionsfraktionen ist gemein, dass sie die vollständige oder teilweise Kostenübernahme von Sehhilfen durch die Krankenkassen entsprechend der Grundsätze einer zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung verstehen. Die FDP-Fraktion möchte es dabei den einzelnen Krankenkassen überlassen, ob sie dies als Satzungsleistung übernehmen. Die Grünen sprechen sich in ihrem Antrag zudem dafür aus, dass unter anderem auch Optikerinnen und Optiker Sehhilfen verordnen können. Die Linke geht über den Antrag Sehhilfen hinaus und setzt sich außerdem für die Kostenübernahme von sinnvollen verschreibungsfreien Arzneimitteln ein. Auch Arzneimittel zur Rauchentwöhnung sollen nicht generell von der Erstattung ausgeschlossen werden. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit unseren Sachverständigen zu diesen Fragen. Bevor wir beginnen, mache ich noch folgende Hinweise. Die Anhörung dauert 60 Minuten. Die Fraktionen stellen ihre Fragen abwechselnd in einer festen Reihenfolge an die Sachverständigen. Die Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder Sachverständige gestellt. Ich darf darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, damit viele Fragen und Antworten gegeben werden können. Frage- und Antwortzeit sind wieder begrenzt auf 3 Minuten, was wir versuchen, dann auch exakt einzuhalten. Nach genau 60 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen, bei der Beantwortung der Fragen ihre Mikrofone einzuschalten und sich mit ihrem Namen und ihrem Verband vorzustellen. Das erleichtert die Protokollierung der Anhörung. Zum anderen haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit zu rekonstruieren, wer Fragen stellt und wer sie beantwortet. Den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Des Weiteren bitte ich alle Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Klingeln kostet 5 €. Ich weise noch darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und zeitversetzt im Parlamentfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Und ich werde jetzt mit dem Ausschusssekretariat mal reden, ob wir diese formellen Sachen nicht auf Band aufnehmen können, dass die dann noch immer wieder abgespielt werden. Wir beginnen mit der ersten Frage durch die Fraktion der AfD, der Herr Spangenberg.
Ja. Ja, vielen Dank. Also meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, Herr Lehmann. Herr Lehmann, die Krankenkassen zahlen ja nun nur noch sehr wenig für Sehhilfen, sodass viele auch aus Kostengründen eventuell diese Sehhilfen, die sie eigentlich benötigen, nicht kaufen und sich nicht besorgen. Das kann zu einer Beeinträchtigung im Alltag führen oder generell führt dazu. Schwächung des Sehvermögens wird dadurch noch mehr vorangetrieben. Zweitens, Unfallgefahr besteht dabei. Verstoß auch gegen gesetzliche Regelungen, zum Beispiel Straßenverkehr oder auch Beeinträchtigung im Berufsleben. Und das alles, weil eben teilweise auch Kostenscheuung mit verbunden ist. Also man möchte es nicht bezahlen. Wäre es nicht aus Gründen der Prophylaxe besser, dass man grundsätzlich diesen Grund wegnimmt und wieder voll die Leistungen für Sehhilfen übernimmt? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Lehmann.
Ja, Lehmann, KBV, hallo. Ich fasse mich kurz. Ja, dem könnten wir uns anschließen.
Herr Schindenburg, Dr. Schindenburg.
Ja, Wilhelm Schindenburg, FDP-Fraktion. Ich habe eine Frage an die Einzelsachverständige, Frau Dr. Sada Moritz. Und zwar, halten Sie es für sinnvoll, dass gesetzliche Krankenkassen Sehhilfen wieder als Satzungsleistung anbieten können? Nicht zuletzt deshalb, weil dadurch der Bürokratieaufwand für alle Beteiligten geringer wird.
Frau Dr. Sada Moritz.
Ja, Sada Moritz, mein Name vom Augenzentrum Würzburg. Ja, ich halte das Instrument der Satzungsleistung schon für ein probates Mittel. Wir haben momentan 2-3% der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in der Satzungsleistung. Und ich glaube schon, dass es ein probates Mittel ist, den Kassen dieses als Mittel an die Hand zu geben, um in einem Portfolio mit Sehhilfen und anderen Satzungsleistungen ein Angebot zu erstellen, das allen Versicherten zugutekommt. Was den bürokratischen Aufwand angeht, halte ich es tatsächlich so, dass die Satzungsleistung hier im klaren Vorteil gegenüber der Kollektivübernahme der Brille steht. Ich kann auch noch weiter ausführen, wieso das ist. Die Satzungsleistung könnte zum Beispiel, wenn sie vom Arzt verordnet wird, mit einem Privatrezept einfach mit der Rechnung des Optikers eingereicht werden können. Oder wenn die Refraktion von dem Optiker selber durchgeführt wird, mit einer Bescheinigung für die Krankenkasse. Das würde den bürokratischen Aufwand erheblich vermindern. Man muss sich vorstellen, dass es jetzt so ist, dass der Zentralverband der Optiker das ja sehr schön hervorgehoben und ausgerechnet hat, welcher bürokratische Aufwand auf die Optiker zukommen würden. Wir haben momentan auch von den Kosten her 105 Millionen Bereich Sehhilfe und das würde auf 1,1 Milliarden dann steigen. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, woher die Finanzierung, die Gegenfinanzierung kommen soll dazu.
Vielen Dank, Herr Dr. Kessler.
Mein Name ist Achim Kessler, Fraktion Die Linke. So viel Zeit muss sein. Ich möchte gerne dem Einzelsachverständigen Professor Dr. Dr. Jens Holz eine Frage stellen. Herr Professor Holz, Sie sehen in Ihrer Stellungnahme die Ausgliederung von Leistungen wie zum Beispiel Sehhilfen, künstliche Befruchtung, Fahrtkosten oder aber auch für Sterilisation als kritisch. Können Sie uns das bitte noch mal kurz begründen?
Vielen Dank.
Ja, gerne. Jens Holz, Hochschule Fulda. Ausgliederung von Leistungen betrachten als eine Form von Zuzahlung, und zwar von 100%iger Zuzahlung. Und es gibt viele empirische Belege dafür, dass die besonders stark auf einkommensschwache Bevölkerungsgruppen wirken. Das führt letztlich dazu, Zuzahlungen, auch Ausgliederungen führen zu einer Zunahme sozialer Ungleichheiten innerhalb der Versichertenschaft. Und die Annahme, dass eigentlich alle Erwachsenen in der Lage sein müssten, sich eine Sehhilfe zu kaufen, trifft auch nicht die Realität, insbesondere in den untersten Einkommensgruppen. Es führt also letztlich zum Verzicht auf Inanspruchnahme von Leistungen mit den eben im ersten Kommentar schon geäußerten Folgen, dass gerade die sozial benachteiligten Schichten weniger Zugriff haben. Und auch das hat natürlich, ist nicht ganz ohne Konsequenzen, fehlende Sehfähigkeiten führen auch unter anderem zu Haltungsschäden, zu den schon genannten Unfällen etc. Das Hauptproblem, also über die Zuzahlungsqualitäten hinaus, darf man auch nicht vergessen, dass die auch nicht in die Berechnung der Zuzahlungsobergrenze einfließen, diese Leistungen, wenn sie einmal rausgenommen sind. Das heißt, die Menschen werden durch zusätzlich zu leistende Ausgaben für ihre Gesundheit über diese Begrenzung hinaus belastet.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kleinschmeick.
Ja, meine Frage richtet sich an die Einzelsachverständige Christiane Möller vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Welche Auswirkungen haben die derzeitigen Regelungen zur Sehhilfenversorgung bezogen auf eine chancengerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben? Und wie wirkt sich das auf diejenigen, die derzeit anspruchsberechtigt sind und diejenigen, die ausgeschlossen sind?
Frau Müller.
Vielen Dank. Christiane Möller vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Ja, wie wirkt sich eine fehlende Sehhilfenversorgung auf die chancengleiche Teilhabe von Menschen aus? Ganz gravierend. Wir leben in einer sehr stark visuell geprägten Welt und der Sehsinn ist für den Menschen auch extrem wichtig. 85% der Sinneseindrücke werden über das Auge wahrgenommen. Wir nehmen das alle im alltäglichen Leben wahr, egal ob es die Mobilität ist, mit dem Auto fahren zu können, egal ob es das Lesen von Beschilderungen ist, jetzt in Corona-Zeiten ganz besonders auch in allen möglichen Settings. Wir nehmen das wahr, wenn wir mit dem PC arbeiten, wenn wir berufstätig sind, wenn wir in der Schule sind. In allen Bereichen braucht man eigentlich ein gutes Sehen. Und wenn ich nicht gut sehen kann und keine Möglichkeit habe, eine adäquate Sehhilfe zu bekommen, dann führt das sehr stark dazu, dass die Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt sind. Und wenn wir mal uns anschauen, wir hatten 2016, als das HHVG Änderungen gebracht hatte, seinerzeit als Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband gefordert, mindestens beim Refraktionsausgleich von 5 Dioptrien wieder zu einer Sehhilfenversorgung in einem ersten Schritt zu kommen. Das fordern jetzt auch die Grünen in ihrem Antrag. Und wenn ich mir mal angucke, ein Normalsichtiger, der eine Fehlsichtigkeit hat und einen Ausgleich von 5 Dioptrien, der hat, wenn er keine Sehhilfe bekommt, ein Sehvermögen von 0,1, also 10%. Wenn ich mir jemanden angucke mit einem Sehvermögen von 0,1, der würde einen Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung von 70 kriegen und ein Merkzeichen B zur Berechtigung der Begleitperson. Also das zeigt schon sehr, sehr deutlich, wir reden hier von sehr gravierenden Auswirkungen an der Teilhabe. Sehbehinderungen können auch dazu führen, dass Folgeerkrankungen entstehen. Hier wurden Haltungsschäden genannt, ganz massiv aber auch Sturzgefahr, gerade bei älteren Menschen auch. Und auch psychische Folgeerkrankungen bis hin zur Demenz können begünstigt werden. Das heißt, wir reden hier nicht von Lappalien und deshalb ist eine adäquate Sehhilfenversorgung wirklich zentral für eine gleichberechtigte Teilhabe.
Vielen Dank,
Frau. Auswirkungen und ökonomischen Auswirkungen.
Vielen Dank, Frau Möller. Die nächste Frage stellt Dr. Kippels von der CDU-CSU-Fraktion.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Professor Günter Neubauer. Hier stehen ja jetzt im Rahmen der Anhörung zur Rede, ob Sehhilfen nach ärztlicher Verordnung wieder umfangreich von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden sollen. Welche finanziellen Auswirkungen sind hier zu erwarten und gehen Sie hierbei bitte auch auf die Finanzierungs- und Beitragsstabilität der GKV ein? Vielen Dank.
Herr Professor Dr. Neubauer.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Ich will die Antwort zweiteilen. Zum einen, aus ökonomischer Sicht sind Sehhilfen heute Gebrauchsgüter und keine Versicherungsgüter. Denn die Anträge sprechen ja von 40 Millionen Brillenträger. Das war nicht die ganze Wahrheit. Im Laufe seines Lebens werden auf 95% Brillenträger kommen. Das heißt, das sind Gebrauchsgüter, die auch nicht plötzlich anfallen, wie man sich versichern würde. Und von daher bin ich der Meinung, dass Sehhilfen, soweit es nicht Risiken sind, außergewöhnlicher Art, nicht in den Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung gehören, nicht in den Pflichtkatalog gehören. Das Zweite ist die finanziellen Auswirkungen. Da braucht man gar nicht darauf hinzuweisen. Der gesamte Sehhilfenmarkt beträgt 6 Milliarden. wenn man also hier ansetzen wollte, da ist die Frage, das würde einen halben Prozentpunkt den Versicherungsbeitrag nach oben drücken. Und das braucht man, glaube ich, gar nicht zu diskutieren, weil die Diskussion derzeit um die Finanzierung der Corona-Auswirkungen ja schon ohne dies zu einem Anheben des Beitragssatzpunktes kommt. Es kommt hinzu, dass die Grenze von 40% der Nebenkosten, Sozialversicherungsbeitrag etc. ebenfalls dadurch gerissen wird. Von daher also würde ich sagen, aktuell eine denkbar ungünstige, nicht zu finanzierende Leistung, aber prinzipiell aus ökonomischer Sicht auch keine GKV-Leistung. Man kann den Vorschlag der FDP aufgreifen, das als Satzungsleistung einbringen. Und da muss man sehen, wie Kassen damit umgehen, ja. Und auch die Kritik an den Grenzen 6 Dioptrien und 4 Dioptrien, da ist eine gewisse Willkürlichkeit dabei, ob das nicht 5 oder 3 sind. Aber das ändert nichts am Grundsätzlichen, auf den ich gemeint bin. Es ist eben heute ausreichend abgedeckt und es bedarf keiner Ausdehnung.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Prof. Dr. Johannes Münder. Mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz und der sogenannten Hartz-IV-Reform haben sich die Grundlagen für die Erstattungsfähigkeit medizinisch notwendiger Sehhilfen sowohl für GKV-Versicherte als auch für die Leistungsbezieherinnen und Bezieher nach SGB II und SGB XII geändert. Bitte legen Sie kurz die Rechtslage vor und nach den Reformen dar und geben Sie uns eine Einschätzung des gesetzgeberischen Handlungsbedarfs.
Herr Prof. Dr. Münder.
Ich werde es versuchen, in diesen 3 Minuten zu schaffen. Professor Münder, Lehrstuhl für Sozialrecht und Zivilrecht TU Berlin, emeritiert. Die Regelung, wie schon angesprochen wurde, eben 2003/2004 geändert. Die Sehhilfen neben anderen Leistungen wurden aus der gesetzlichen Krankenversicherung bis auf die Ausnahmefälle, die jetzt noch benannt sind, im 33 herausgenommen und sind deswegen keine Versicherungsleistungen mehr. Die Begründung dafür war, dass die Kosten für die Sehhilfe von den größten Teil der Versicherten ohne Schwierigkeiten getragen werden könnten, da sie einen finanziellen Umfang nur betreffen, der nicht so gewichtig wäre. Erkenntnisse dazu fehlen mir. Ein Problem ist jedoch, und das ist mit dem SGB II und dem SGB XII angesprochen, für Menschen mit geringen Einkommen, für Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Bei Leistungsempfängern nach Hartz IV umgangssprachlich genannt, also SGB II, ist es so, dass die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und dann die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bekommen. Das bedeutet, für die Sehhilfen bekommen sie, abgesehen von den Ausnahmefällen in Extremsituationen, eben keine Sehhilfen. Für Leistungsempfänger nach dem SGB XII, Sozialhilfe, bedeutet es, dass sie nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, dass sie keine Leistungen daraus bekommen. Beide Personengruppen müssen gegenwärtig die Kosten für Sehhilfen aus ihrem Regelsatz bestreiten. Regelsatz von zurzeit 420 Euro. Das überfordert fast alle oder alle, sodass gegenwärtig, nach gegenwärtiger Rechtslage nur die Möglichkeit besteht, abgesehen von einigen Ausnahmefällen, wo es aus beruflichen Gründen und damit im Eingliederungsbudget eventuell geleistet werden kann, nur die Möglichkeit besteht durch Darlehen, diese Leistungen zu bekommen. Das ist letztlich nicht angemessen der Situation, wenn man auf Sehhilfen angewiesen sind. Deswegen zum zweiten Teil der Frage. Man kann das Problem lösen im SGB V, wie vom Vorgänger angesprochen, nicht unbedingt als eine generelle Regelung. Wir haben im SGB V in der Krankenversicherung ein Beispiel für den Zahnersatz in § 55 SGB V. Dort heißt es, dass zusätzliche Leistungen zu Zahnersatz über das, was in der gesetzlichen Regelung enthalten ist, besteht, wenn ansonsten die Personen in der, so wird es formuliert, unzumutbar belastet werden.
Also vielen Dank, Herr Professor Münder. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg von der AfD-Fraktion.
Ja, meine Frage geht an den Zentralverband der Augenoptiker, an Dr. Welzel. Dr. Welzel, es ist gesagt, dass Sie den Versorgungsanspruch ablehnen, weil da der Aufwand, den die gesetzlichen Krankenversicherungen, der bei denen abgerechnet werden muss, zu groß wäre. Bei jeder Versorgung muss der Optiker die Beratung machen und die Möglichkeit der zahlungsfreien Versorgung dokumentieren und so weiter und so weiter. Die Frage, ist das ein ernst gemeintes Argument? Denn wenn ich mir zum Beispiel mal einen Handwerksmeister angucke, der eine Heizung verlegt, wenn der ein Angebot macht und dann noch die Durchführung macht, da hat er im Verhältnis vielleicht 1:10 einen Aufwand zu tätigen, der mit dem, den Sie hier schildern oder der von Ihrem Verband kommt, kaum zu vergleichen ist. Ist das so? Sehen Sie das wirklich so, dass der Aufwand so ungerechtfertigt wäre? Danke.
Herr Dr. Wetzel.
Ja, Jan Wetzel, Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen. Vielen Dank für die Frage. Das ist schon ernst gemeint, was Sie da geschrieben haben, und ist aber nicht der einzige Aspekt. Also der erste und eindringliche Aspekt ist natürlich, dass die Bezahlung über die Krankenkassen aus unserer Sicht viel zu niedrig sind. Und das ist sozusagen auch das Hauptaugenmerk, auf das ich sozusagen die Angelegenheit hier richten möchte. Also die Festbeträge sind zu niedrig, weil Dienstleistungen wie Beratungen und Messungen nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt werden, vor allen Dingen deshalb. Und zu dem Punkt des Bürokratieaufwandes, wir vergleichen uns natürlich nicht mit anderen Handwerken, wie das in anderen Branchen aussieht, sondern wir vergleichen das mit der Situation, die wir jetzt haben, beziehungsweise die wir die letzten 14 Jahre lang gehabt haben, als seit 2004 die Seehilfen weitestgehend aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung ausgegrenzt waren. Und in der Zeit finden natürlich Beratungen statt. Das haben wir auch nicht geschrieben, dass Beratungen das Problem sind. Die Beratungen, das ist das Gleiche, ob das jetzt ein GKV-Versicherter ist oder ob es keiner ist. Aber die Dokumentation der Beratung und diese Mehrkosten ausfüllen und solche Dinge, die fallen zurzeit alle ganz überwiegend bei den vor allen Dingen einfachen Versorgungen nicht an. Und wenn man jetzt sozusagen plant, den Leistungskatalog wieder komplett auszuweiten, dann würde dann in 8 Millionen zusätzlicher Versorgung diese zusätzlichen bürokratischen Aufwand entstehen. Und das ist gerade vor dem Hintergrund der niedrigen Festbeträge aus unserer Sicht nicht vertretbar.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Georg Gippels von der CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank. Die Frage richtet sich ebenfalls an den Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen. Könnten Sie bitte kurz darstellen, in welchen Fällen bereits heute die Abgabe von medizinisch notwendigen Sehhilfen auch ohne ärztliche Verordnung möglich ist?
Herr Dr. Wetzel.
Ja, Jan Wetzel, Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen. Also wenn jetzt mit medizinisch notwendigen Sehhilfen die Sehhilfen gemeint sind, die zulasten der Krankenkasse derzeit abgegeben werden, dann kann man sagen, dass mengenmäßig die überwiegende Zahl der Versorgungen durch die Augenoptiker auch ohne ärztliches Zutun erfolgen kann und erfolgt. Also es gibt ja drei Indikationen im Gesetz, die auch durch den gemeinsamen Bundesausschuss im vergangenen Jahr dann konkretisiert worden sind. Das eine sind die sogenannten therapeutischen Sehhilfen, da bedarf es immer einer ärztlichen Verordnung. Das zweite sind das sind die Fälle, in denen trotz bestmöglicher Brillenkorrektion ein bestimmter Visus, nämlich ein Visus von 0,3, nicht erreicht wird. Auch diese Fälle sind allesamt ärztlich zu verordnen. Und dann gibt es das große und weite Feld der Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfen. Und da ist es so, dass diese Sehhilfen zulasten der Krankenkasse auch ohne ärztliches Zutun abgegeben werden können, zumindest wenn die Versicherten 14 Jahre oder älter sind. Und natürlich die Voraussetzung, dass einmalig eine ärztliche Verordnung an diesen Fällen vorliegen muss. Also die gesamten Folgeversorgungen, die danach kommen, die sind sozusagen dann ohne ärztliche Verordnung möglich. Konkrete Zahlen haben wir jetzt noch nicht vorliegen, weil die Regelung des gemeinsamen Bundesausschusses ja erst ein Jahr alt ist. Aber was man schon sagen kann bezüglich der Sehhilfen, die außerhalb des GKV-Systems abgegeben werden, da sind wir bei 86% der Sehhilfen, die in Deutschland, also Brillen und Kontaktlinsen, die ohne ärztliche Verordnung verkauft werden, abgegeben werden an die Kunden. Genau, das ist sozusagen die einzige Zahl, die ich hier an diesem Zusammenhang noch dann aufwarten kann.
Vielen Dank, Herr Dr. Schindenburg, FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an die Einzelsachverständige Dr. Sadam Moritz. Frau Sadam Moritz, im Antrag der Grünen unter Nummer 1 wird gefordert als erster Schritt,
für die Aufnahme von Sehhilfen in den Leistungskatalog, dass bei medizinisch notwendigen Brillengläsern ab 5 Dioptrien Brechkraft in Anspruch auf vollständige Kostenübernahme geschaffen wird. Frage, halten Sie es für sachgerecht, diese Grenze von 5 Dioptrien?
Ja, Frau Dr. Sada Moritz vom Augenzentrum Würzburg. Ich kann mich sehr gerne zu dieser Frage äußern. Ich halte diese Einteilung im medizinischen Sachverhalt nicht gerecht. Ein Weitsichtiger mit 2 Dioptrien kann sehr wohl Jahre und Jahrzehnte ohne Sehhilfe durch das Leben gehen und nicht korrigiert sein. Aber ein Kurzsichtiger mit 2 Dioptrien hat schon eine deutliche Beeinträchtigung mit einer Sehschärfe unter 0,5, also sprich 50%. Und das geht dann bis zu einem Wert von 5 Dioptrien, so dass es ja, weil es ja keine dezimale Steigerung von 10, 20 bis 50% ist, sondern eine logarithmische, dann in einem Bereich, wo dann die Beeinträchtigung nicht mehr so dramatisch ist. Sprich, in den unteren Anteilen von 0 bis 2 Dioptrien im Kurzsichtigkeitsbereich ist die Beeinträchtigung sehr viel höher als zwischen 2 und 5. Also ein 2- und ein 5-Dioptrien-Patient ist genauso beeinträchtigt und kann nicht teilhaben mit einer Sehschärfe. Die Einteilung mit der medizinischen Verordnung ab 6 Dioptrien hat ja nun auch einen medizinischen Hintergrund. Wenn wir wissen, dass die hohen Brechkraftfehler eben organische Erkrankungen verursachen, die zur Erblindung führen, wie grauer Star, grüner Star oder die netzhautbedingten Veränderungen der Mitte, die mit hohem Aufwand an Kosten und an Logistik behandelt werden müssen. Deshalb glaube ich weiterhin, dass diese vom GBA befürwortete Einteilung der hohen Brechkraftfehler ab 6 Dioptrien absolut gerechtfertigt ist. Und zwischen 2 und 5, das ist eine schrittweise willkürliche Setzung, die Bündnis 90 Die Grünen hier vorgeschlagen haben, die ich medizinisch nicht nachvollziehen kann.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Achim Kessler von der Fraktion Die Linke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Holz. Es haben sich einige Sachverständige hier sehr zurückhaltend geäußert, was die Wiederaufnahme von ausgegrenzten Leistungen angeht. Und das begründet mit der sich verschlechterten Finanzsituation aufgrund der Corona-Pandemie. Herr Professor Holz, wie sehen Sie das?
Ja, Jens Holz, Fachbereich Gesundheit.
Also Sie sind gut zu verstehen, Herr Dr. Ja. Holst, waren aber bis jetzt nicht alle. Also eine grundsätzliche Bitte an alle Sachverständigen, sehr nah ans Mikrofon zu gehen. Danke.
Ja, vielen Dank nochmal für die Frage. Jens Holst, Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda. Wir haben ja eben auch sogar Zahlen gehört, was das Volumen ausmachen würde. Und dazu muss ich nur kurz sagen, das Heranziehen des Gesamtvolumens des Sehhilfemarktes als Berechnungsgrundlage ist natürlich überhaupt nicht statthaft, weil es nicht darum geht, einen unregulierten Markt jetzt zulasten der GKV zu finanzieren. Also dieser Betrag ist sicherlich deutlich überhöht angesetzt. Was man aber herausstellen muss, gerade in Zeiten von Krisen, so wie jetzt infolge der Covid-19-Pandemie, ist doch gerade andersherum als zu sparen angesagt, Menschen zu entlasten und zu investieren. Also antizyklische Finanzierung ist angesagt. Das macht die Bundesregierung ja auch. Durch die Wirtschaftshilfepakete für verschiedene Unternehmen, durch die Mehrwertsteuersenkung, die Kaufkraft zu aktivieren. Wenn wir jetzt aber gleichzeitig den Menschen wieder Geld wegnehmen, und das ist insbesondere relevant gerade bei den untersten Einkommensgruppen und unteren Einkommensgruppen, dann reduzieren wir diese antizyklische Kapazität von Gegenfinanzierung in Zeiten der Krise und verschärfen die Krise. Und ich wiederhole nochmal, diese Krise, das hat sich bei früheren Krisen, Pandemiekrisen gezeigt, betrifft insbesondere die ohnehin benachteiligten Bevölkerungsschichten, die auch am schärfsten und am stärksten unter Selbstbeteiligung und Ausgliederung leiden. Das heißt, wir addieren hier zusätzliche Effekte über die Covid-Pandemie hinweg. Und wenn ich mir angucke, die Beträge, die in gigantischer Form in den letzten Monaten freigegeben worden sind, allein die widerlegen ja dieses Sparprinzip, dass man also nicht Gesundheit als Investition betrachtet und nicht gegen die Folgen der Covid-Pandemie gegenfinanziert, sondern die am schärfsten betroffen sind, noch weiter alleine im Regen stehen lässt. Wenn ich mir gleichzeitig angucke, welche Beträge auch im Gesundheitswesen, zum Beispiel in Form dieser Freihalteprämie für Krankenhäuser oder auch dieser
völlig ungeprüften Vorabsicherung von riesigen Mengen an Impfstoffen, von denen man noch gar nicht weiß, wie gut er wirkt, angucke, dann überzeugt mich der Hinweis auf die fehlenden Ressourcen oder die Überforderung nicht wirklich.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Dr. Achim Kessler, Fraktion Die Linke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch die nächste Frage geht an Herrn Professor Holz. Herr Professor Holz, wir haben in unserem Antrag vorgeschlagen, Leistungen auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung auch für asylsuchende Menschen zu erbringen. Und ich würde Sie gern bitten, uns zu schildern, wie Sie das bewerten.
Herr Dr. Holz.
Vielen Dank für die Frage. Jens Holz, Fachbereich Pflege und Gesundheit, Hochschule Fulda. In der Tat beschränkt das Asylbewerberleistungsgesetz die Krankenversorgung von Asylsuchenden in den ersten 15 Monaten ganz erheblich. Und das ist aus verschiedenen Gründen überaus bedenklich, nicht nur aus humanitären und ethischen Gründen, sondern auch letztlich aus gesundheitswissenschaftlichen und politischen Perspektiven. Interessant finde ich, habe einen Professor für globale Gesundheit, dass die Bundesregierung sich im internationalen Kontext gerne darstellt als Land mit universeller Absicherung. Krankenhaus, Universal Coverage, wo immer es geht, auch in der Entwicklungszusammenarbeit, aber das zu Hause nicht vollständig einlöst. Es geht ja nicht nur darum, die gesamte Bevölkerung irgendwie abzusichern, sondern auch ohne große finanzielle Risiken und mit einem angemessenen Leistungspaket. Dieses Leistungspaket ist für Asylbewerber in der ersten Phase nicht gegeben. Und das bringt auch gewisse Public Health Probleme mit sich. Denn gerade wenn ich an Covid denke, die aktuellen Zugangsbedingungen für Asylbewerber machen es nicht sehr wahrscheinlich, dass Covid-infizierte Patienten aus diesem Kreis rechtzeitig Hilfe suchen. Und dort besteht ein besonderes Risiko der Verbreitung dieser Infektion, was auch für andere Infektionen gilt, aber auch ebenso für nicht übertragbare Krankheiten, die zu spät entdeckt werden und dann höhere Folgekosten nach sich ziehen. Also hier muss eine Gleichstellung der Asylbewerber mit anderen GKV-Versicherten erfolgen, um diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu überwinden.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Kleinschmeig von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Danke schön. Meine Frage richtet sich an die Einzelsachverständige Frau Dr. Siri Doka. Wir fordern ja mit unserem Antrag eine schrittweise Wiederherstellung der Übernahmefähigkeit von Seehilfen durch die gesetzlichen Krankenversicherungen im ersten Schritt für medizinisch notwendige Brillengläser ab 5 Dioptrien als vollständige Kostenübernahme und dann ab 2 Dioptrien als hälftige Kostenübernahme. Wie schätzen Sie diesen Vorschlag ein? Was bedeuten diese Grenzwerte für konkrete Lebenssituationen der Betroffenen?
Frau Dr. Doka.
Siri Doka, ganz herzlichen Dank für die Frage. Also wir halten diesen Vorschlag für realistisch. Es wurde ja schon ein paar Mal auch angesprochen, dass die Belastung durch eine vollständige Übernahme aller Sehhilfen ab 0,1 Dioptrien eine extrem hohe Belastung für die GKV mit sich bringen würde, die halt in der jetzigen Situation tatsächlich schwierig wäre. Wir sehen aber schon, dass da ein grundsätzlicher Anspruch auf Erstattung von Sehhilfen grundsätzlich vorhanden ist. Also wir sehen es nicht wie Herr Neubauer so, dass das Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens sind. Das sind Gegenstände, die für Menschen mit Behinderung entworfen werden. Und dass die eine weite Verbreitung haben, schadet rechtlich nicht. Insofern sind wir da anderer Auffassung. Wir halten tatsächlich diese Schritte für sinnvoll. Also, dass man das in zwei Schritten auch vornimmt. Der Betrag von 5 Dioptrien ist tatsächlich auch die Dioptrienzahl ab da, wo eben tatsächlich Assistenz notwendig ist. Frau Möller hat das ausreichend dargestellt. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man so einen hohen Dioptrienzahl hat, dass es wirklich schwierig wird, überhaupt noch kleine Gegenstände ohne Brille zu erkennen, selbst im eigenen Haushalt. Insofern ist das schon eine sehr hohe Dioptrienzahl und man ist schon sehr eingeschränkt. Und auch bereits ab dem Betrag von 2 Dioptrien ist natürlich die Teilnahme am Straßenverkehr erheblich eingeschränkt. Und wir müssen ja auch sehen, auch das wurde schon angesprochen, dass nach einer Umfrage des IAB rund 5% der Menschen, die keine Grundsicherung erhalten, auf Zahnersatz oder auf Brillen verzichten, weil sie sich nicht leisten können. Bei den Menschen in der Grundsicherung sind es 33%. Das heißt, das ist eine enorme Belastung für die Menschen und es wäre wichtig, dass wir zumindest in einem ersten Schritt hier eine Entlastung der Betroffenen hinbekommen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Bündnis 90 Grüne, Frau Kleinschmeik.
Meine nächste Frage richtet sich an Frau Dr. Fix vom Deutschen Caritasverband. Sie setzen sich für die Möglichkeit ein, medizinisch erforderliche Sehhilfen wieder aus der GKV zu finanzieren und begründen dies mit der hohen Belastung von Menschen mit niedrigem Einkommen. Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für die Lösung, die wir vorgeschlagen haben über das SGB V?
Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Vielen Dank, Frau Kleinschmeink, für die Frage. Ich kann mich sozusagen in großen Zügen meiner Vorrednerin, Frau Dr. Doka, anschließen, die dazu, glaube ich, schon fast alles ausgeführt hat. Auch wir sind der Auffassung, dass Sehhilfen in keinem Fall Gebrauchsgegenstände des Alltags sind, sondern definitiv sozusagen medizinisch notwendige therapeutische Geräte. Als solche werden sie im Übrigen auch im SGB II und im SGB XII Regelsatz angesetzt, im Übrigen mit einem ganz geringen Betrag von 2,23 €, aus dem sozusagen sich eben kein Hartz-IV-Empfänger wirklich eine Brille leisten kann. Aber nicht nur Grundsicherungsleistungsempfänger haben Probleme, sondern auch Menschen mit geringem Einkommen. Und wie groß die Not ist, hat eine Initiative aus Paderborn von unserem Caritasverband, genauer gesagt den Vinzenz-Konferenzen, gezeigt, die dort seit 2012 Mittel sammeln. Auch Kirchenmittel werden da eingesetzt, um hilfebedürftigen Menschen hier zu einer Brille verhelfen. Denn Brillen sozusagen sind ein teures medizinisches Gerät, was sich gerade Geringverdienende nicht leisten können. Und um jetzt sozusagen eben auch Menschen oberhalb der Hartz-IV-Schwelle und der Grundsicherungsleistungen Zugang zu ermöglichen, sehen wir es auch als erforderlich an, hier im SGB V eine Regelung zu treffen. Und das muss bedeuten, allen Menschen, die bei denen das medizinisch erforderlich ist, wieder in einen gewissen Betrag, einen gewissen Festbetrag aus dem SGB V zur Verfügung zu stellen und dann darüber hinaus besonders hilfebedürftigen Grundsicherungsempfängern eine Regelung sozusagen zu ermöglichen, nach der sozusagen im Härtefall bei unzumutbarer Belastung eben der volle Betrag analog zu 55 Absatz 2 Zahnersatz wieder aus der GKV gewährt werden kann. Und den Vorschlag der Grünen, ihren Vorschlag erachten wir als sehr sinnvoll, vor dem Hintergrund der leeren Kassen erst einmal zu starten mit 5 Dioptrien beziehungsweise 2 Dioptrien. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Stamm-Fiebig von der SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. In dem Antrag der FDP, der Antrag der FDP fordert eine gesetzliche Klarstellung dahingehend, dass ärztlich verordnete Sehhilfen wie Brillengläser, Brillengestelle und Gläser-Sehhilfen, Sonnenbrillen mit Sehstärke und Kontaktlinsen von der gesetzlichen Krankenkasse als Satzungsleistung angeboten werden. Wie bewerten Sie diese Forderung?
Frau Dr. Kücking.
Vielen Dank, Monika Kücking für den GKV-Spitzenverband. Die gesetzlichen Kassen hatten in der Vergangenheit schon, nicht alle, aber einzelne Satzungsleistungen vorgesehen, mit denen Sehhilfen dann finanziert werden konnten. Allerdings wurde diese Regelung beklagt und auch dann als nicht rechtmäßig eingeschätzt, mit der Begründung, dass es keine Rechtsgrundlage gibt, die eben Sehhilfen als Leistung der GKV im hier besprochenen Sinne vorsieht und diese Ausweitung von Satzungsleistung auf solche Leistungen nicht rechtmäßig sein. Das ist also ein juristisches Argument, das den Kassen dann die Möglichkeit genommen hat, diese Satzungsleistungen anzubieten. Und aus unserer Sicht ist die Satzungsleistung auch nicht der richtige Weg, um Versorgung zu verbessern. Da geht es eher darum zu sagen, was ist erforderlich und was nicht. Und wenn man das einzelnen Anbietern überlässt, gibt es ja keine grundsätzliche Verbesserung, sondern nur einzelne.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die CDU-CSU-Fraktion Michael Henrich.
Ich würde meine Frage gerne an den GKV-Spitzenverband Bund richten. Wir haben ja von den Grünen gehört, den Vorschlag bezüglich der Erstattung, der vollständigen Erstattung bei 5 Dioptrien Brechkraft und der hälftigen Erstattung bei 2 Dioptrien Brechkraft. Was würde das an Kosten für die gesetzliche Krankenkassen bedeuten?
Frau Dr. Kücking.
Monika Kücking für den GKV-Spitzenverband. Ja, leider liegen uns keine Zahlen vor, die es ermöglichen würden, nach Dioptrienmengen festzustellen, sodass ich Ihnen dazu keine Aussage seriös machen kann. Ich kann nur sagen, dass wir im Moment halt, das wird aber schon genannt, die ungefähr 105 Millionen für Leistung der GKV für Sehhilfen ausgeben. Das ist das aktuelle Aussage nach der gegenwärtigen Leistungsverpflichtung.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt auch Michael Henrich.
Die nächste Frage richte ich an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie die Erweiterung der Verordnungsbefugnisse von Gesundheitsfachberufen wie Optikerinnen und Optiker und Orthoptistinnen und Orthoptisten bewerten.
Herr Lehmann.
Julius Lehmann, Kassenärztliche Bundesvereinigung, herzlichen Dank für die Frage. Also die Frage ist natürlich, mit welchem Ziel, was hat das für ein Ziel, wenn man das Ziel einer differenzialdiagnostisch gesicherten medizinischen qualitativ hochwertigen Versorgung hat, dann finden wir diesen Vorschlag nicht zielführend. Ich glaube, der Kollege, der Augenärztliche, Optikerkollege hat es gerade schon erwähnt und ich fand die Zahl beeindruckend, dass bereits 86% der Verordnungen und der Brillen ohne ärztliche Verordnung stattfinden, sodass die verbleibenden 14% sich auf die Erstverordnung von Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe oder die Folgeverordnung für Jugendliche bzw. Kinder und Jugendliche bis zur Verendung des 14. Lebensjahres beziehen. Und das haben wir ganz bewusst in einem ganz, anstrengenden Diskussion im GBA erwirkt, beziehungsweise haben wir das nicht erwirkt, wir hätten uns noch mehr vorstellen können. Das war ein Diskurs, der dann zum Ziel hatte, eben ganz bewusst diese Abgrenzung zu tätigen, dass die ärztliche Verordnung wirklich für diejenigen verpflichtend ist, bei denen eine erneute Diagnosestellung medizinisch zwingend geboten ist. Und von daher sehen wir es als nicht zielführend, alle verbliebenen Patientengruppen ebenfalls in die Erstversorgung durch Optikerinnen und Optiker zu geben. Ansonsten finden wir den Einbezug der Orthoptistinnen und Orthoptisten ebenfalls nicht nachvollziehbar, denn im Orthoptistengesetz wird das Berufsbild so beschrieben, dass sie dazu befähigt werden, bei Prävention, Diagnose, Therapie und Störung des ein- und beidäugigen Sehens mitzuwirken, sodass das ein komplementärer Beruf ist, der ebenfalls eher die ärztliche Versorgung unterstützt. Zudem sind die Orthoptistinnen in ungefähr 90% der Fälle bei Kindern bis zu 14 Jahren tätig, die ohnehin dem Vorbehalt der Ärzte unterliegen, wie gesagt, medizinisch zwingend erforderlich, um hier differenzialdiagnostisch andere Erkrankungen auszuschließen. Von daher, wie gesagt, zusammenfassend ist dieser Vorschlag aus unserer Sicht nicht zielführend.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Behrens von der SPD-Fraktion.
Ja, und meine Frage richtet sich an die Einzelsachverständige Frau Dr. Doker. durch das Heil- und Hilfsmittelversorgungsstärkungsgesetz wurde der Anspruch auf die Erstattung einer Sehhilfe im Rahmen des § 33 Absatz 2 SGB V ausgeweitet. Wie bewerten Sie die Ausgestaltung der aktuellen Regelungen zur Erstattung von medizinisch notwendigen Sehhilfen?
Frau Dr. Doka.
Siri Doka, BAG Selbsthilfe, normalerweise diesmal Einzelsachverständige. Insgesamt halten wir eben die Erstattung von Sehhilfen für unzureichend. Das wurde ja damals im GMG ausgeschlossen aus der Erstattungsfähigkeit, also weitgehend ausgeschlossen aus der Erstattungsfähigkeit der Krankenkassen, aufgrund einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Aber dauerhaft ist das aus unserer Sicht eben nicht nachzuvollziehen, weswegen Menschen mit Hörbehinderungen oder Menschen mit anderen Behinderungen anders behandelt werden als Menschen mit Sehbehinderungen. Das ist eine Behinderung wie jede andere auch. Sie ist nur einfach sehr verbreitet. Und vor diesem Hintergrund halten wir auch aufgrund bestimmter grundrechtlicher Gewährleistungen, aber auch aufgrund der Gewährleistung der UN-Behindertenrechtskonvention es für geboten, da schrittweise die Erstattung von Sehhilfen wieder einzuführen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg von der AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Christiane Möller vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Sie hatten ja in Ihrer Stellungnahme vom 28.10. gesagt, dass Sie befürchten oder davon ausgehen, dass Krankenkassen über Satzungsleistungen nicht den Personenkreis ansprechen, der es besonders benötigt, nämlich ältere Menschen. Und da sagten Sie, es müssten weitere Maßnahmen genutzt werden. Könnten Sie diese Maßnahmen mal erläutern oder Ihre Vorschläge mal vortragen? Danke sehr.
Frau Möller, Sie haben das Wort.
Christiane Möller, Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband. Wir sehen in der Tat die Satzungsleistung nicht für den zielführenden Weg, einfach weil Satzungsleistungen ja dazu dienen sollen, einerseits den Wettbewerb zwischen Krankenkassen zu steigern. Und da sucht sich natürlich eine Krankenkasse mit einer Satzungsleistung auch eine Klientel aus, die für sie vorteilhaft ist. Und das sind sicherlich nicht die Menschen, die auf Sehhilfen vielfach angewiesen sind, die vielleicht auch ältere Menschen vielfach sind, multimorbide sind. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass mit Satzungsleistung wirklich es zu einer Verbesserung käme. Ganz abgesehen davon, dass wir es auch so sehen, dass man mit der Satzungsleistung nicht die Frage des Rechtsanspruchs auf eine Sehhilfe quasi umgehen kann. Also eine Krankenkasse sollte sich schon bewusst oder das Gesundheitssystem bewusst dafür entscheiden, Sehhilfen als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen auszugestalten und es nicht als sozusagen abzutun über so eine kleine Satzungsleistung. Wir halten es in der Tat für erforderlich, dass im Rahmen der Hilfsmittelversorgung sich deutlich wieder etwas tut. Wir schließen uns da den Ausführungen von der Frau Dr. Doka, aber von der Frau Dr. Fix zum Beispiel an, dass wir hier wieder zu einer Weiterentwicklung kommen müssen, bis hin, wenn das realistisch möglich ist, wieder eine vollständige Versorgung, so wie eben bei anderen Hilfsmitteln auch, wenn eine Beeinträchtigung da liegt, dann zu bekommen. Wir sehen aber noch einen zweiten Aspekt für ganz wichtig an. Es ist nicht nur der Anspruch auf Sehhilfen, der zu regeln ist, also wer bekommt überhaupt Sehhilfen, sondern ein ganz gravierendes Problem ist aktuell sind die Festbeträge für Sehhilfen. Die sind viel zu niedrig. Der Vertreter des ZVA hat es vorhin angesprochen. Damit ist keine ausreichend medizinische notwendige und aber zuzahlungsfreie Versorgung möglich. Und wir sehen da auch die aktuellen Reformbestrebungen des GKV-Spitzenverbandes nicht zielführend. Also hier muss dringend nachgesteuert werden, gerade für Menschen mit komplexen Versorgungsbedarfen, die bei Optikern wirklich sehr, sehr unbeliebt sind, weil mit den Festbeträgen nichts zu tun ist und auch mit den Verträgen, die dann mit den Kassen beschlossen werden, eigentlich keine Versorgung erfolgen kann.
Frau Möller, vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kühne von der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Vorgeschlagen wird, dass bestimmte verschreibungsfreie Arzneimittel künftig wieder erstattet werden sollen. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Gehen Sie hierbei bitte auch auf die derzeitigen Regelungen zur Erstattung von verschreibungsfreien Arzneimitteln ein. Herzlichen Dank.
Frau Dr. Kücking.
Ja, Monika Kücking für den GKV-Spitzenverband. Wir haben die Situation, dass nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Regel Arzneimittel sind, die im niedrigen Preisbereich liegen. Und aus diesem Grunde halten wir es für vertretbar, dass es keine generelle Verordnungsmöglichkeit zulasten der Solidargemeinschaft gibt. Es gibt Erstattungsfähigkeit bei schwerwiegenden Erkrankungen. Und dann ist im GBA in einer Anlage zur Arzneimittelrichtlinie geregelt, unter welchen, also gibt es eine Liste, welche Mittel dann in diesem Kontext verschreibungspflichtig fähig sind und erstattungsfähig sind. Diese Liste wird auch regelmäßig überprüft, sodass unter medizinischen und leistungsrechtlichen Fragestellungen das bewertet wird und dann ist ja im GBA gemeinsamer Prozess eine Beschlussfassung dazu. Zudem können auch Erkrankungen von Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr grundsätzlich zulasten der GKV verordnet werden, sofern diese eben nicht explizit von der Leistungspflicht ausgenommen sind. Und Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können auch diese Leistung erhalten, wenn sie in ihrer Entwicklung verzögert sind, sodass also schon in definierten besonderen Fällen diese Arzneimittel auch über die GKV versorgen können.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Dr. Schinnenburg von der FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Neubauer. Sie hatten sich ja vorhin schon vergleichsweise positiv zu unserem Vorschlag geäußert, Sehhilfen als Satzungsleistung vorzusehen. Jetzt haben wir gehört, der eine oder andere Sachverständige befürchtet, dass dadurch eine Art Risikoselektion stattfindet. Also Krankenkassen sagen, wir ziehen bestimmte Mitglieder an oder auch nicht. Sehen Sie die Gefahr auch? Ich persönlich sehe sie nicht, denn eine Krankenkasse, die entscheidet, das als Satzungsleistung aufzunehmen, muss es allen gewähren, sowohl den guten Risiken als auch den schlechten. Aber vielleicht können Sie dazu was sagen.
Herr Professor Dr. Neubauer.
Ja, Professor Neubauer, Gesundheitsinstitut für die Ökonomik in München. Ja, Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Satzungsleistungen sind ja Leistungen nicht sein müssen, sondern sein können. Und natürlich auch sind Satzungsleistungen ein Instrument, um Wettbewerb der Krankenkassen zu befördern. Wir wollen ja nach wie vor, dass Krankenkassen in einem Wettbewerb zueinander stehen, vor allen Dingen ein Leistungswettbewerb, nicht so sehr ein Beitragswettbewerb. Und das wird sich über Satzungsleistungen ja durchaus gut durchführen lassen. Satzungsleistungen, wie gesagt, dürfen nicht Leistungen sein, die sein müssen. Ich habe vorhin schon betont, dass wenn wir davon ausgehen, dass 40 Millionen Menschen Sehhilfen brauchen und wir die als behindert betrachten, und wenn sie auf 80 Jahre gehen, sind es 80%, die behindert sind in diesem Sinne, dann kann das nicht Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung sein, hier zu kompensieren. Und deswegen nochmal ganz allgemein und für alle gesagt, ich glaube nicht, dass die gesetzliche Krankenversicherung dazu da ist, Armutsbekämpfung zu betreiben. Das muss an anderer Stelle geschehen. Viele haben das angesprochen, aber nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sonst können wir gleich eine staatliche Gesundheitsversorgung einführen, die über Steuern finanziert wird. Wir hätten ein anderes System. Ich weiß nicht, ob ich auf die Frage genügend eingegangen bin, aber soweit mein Kommentar.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Dr. Kessler, Achim Kessler von der Fraktion Die Linke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender Erwin Rüddel. Ich möchte gerne Frau Dr. Fix vom Caritasverband fragen, ob Sie uns bitte beschreiben könnten, wie die Versorgung aussieht für den kleinen Personenkreis von Menschen von Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung, die überhaupt Anspruch auf Versorgung mit Sehhilfen haben.
Frau Dr. Fix.
Ja, vielen Dank, Herr Kessler, für die Frage. Nach unserer Einschätzung handelt es sich um etwa 3% der Menschen, die Sehhilfen brauchen, auch nach der Erweiterung des HHVG um die Gruppe 6 bzw. 4 Dioptrien. Und für diese Gruppe gelten jedenfalls bislang die seit 2008 unveränderten Festbeträge der GKV. Dieser Katalog wurde also jetzt 12 Jahre lang nicht fortgeschrieben. Jetzt soll er fortgeschrieben werden, was, glaube ich, gegenwärtig auch für einige Kontroverse sorgt. Und wenn ich das richtig sehe und sozusagen richtig die Tabellen gelesen habe, dann ist der Maximalbetrag, Maximalfestbetrag für eine Brille mit 112 Euro ausgewiesen. Und natürlich ist das unterschiedlich, sozusagen je nachdem, welche individuelle Sehbeeinträchtigung vorliegt. Sozusagen. Also es ist sehr komplex, aber Höchstbetrag aus meiner Sicht, der erstattungsfähig ist, 112 Euro.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Lothar Riebsam von der CDU-CSU-Fraktion.
Meine Frage richtet sich an den Herrn Professor Neubauer. Wie bewerten Sie den Vorschlag, bestimmte verschreibungsfreie Arzneimittel zukünftig wieder zu erstatten?
Ja, danke, Herr Abgeordneter. Auch hier gilt meine grundsätzliche Frage, nämlich freie Arzneimittel, die nicht verordnet werden, gehören wiederum zu den Mittel, die der täglichen Lebenshaltung zuzuordnen sind, auch wenn sie medizinisch wichtig sind, aber genauso medizinisch wichtig ist in Bayern ein Bier am Abend zu haben. Und auch das wird nicht verordnet, aber auch nicht durch die GKV ersetzt. Also ich glaube, man muss wirklich so weit gehen und sagen, der Katalog der medizinisch nützlichen Leistungen kann nicht generell alles in die GKV gestopft werden. GKV setzt oder soll Risikogüter, Güter, die einem nicht im täglichen Leben begegnen, Güter, die man zum Teil riesig, die man nicht zum Teil ausweichen kann, ersetzen. Und das gilt natürlich auch für frei verordnete Arzneimittel. Vielleicht ist übrigens auch frei verordnete Arzneimittel, die man quasi nicht erstattet kriegt, auch ein Mittel nachzudenken, ob man diese Arzneimittel überhaupt braucht. Weil wir ja wissen, wir haben eher einen Überkonsum von Arzneimitteln als einen geringeren Konsum. Und Ökonomen sagen, dass alles, was zu niedrigem Preis abgegeben wird, überkonsumiert wird, in dem Fall möglicherweise Gesundheit schädigt. Also von daher ist ein Ausschluss aus meiner Sicht sogar gesundheitsförderlich.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Klein-Schmalk von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ich möchte den Einzelsachverständigen Herrn Professor Günther Neubauer fragen. Als Universitätsprofessor profitieren Sie ja von der Beihilfe und der PKV. Meines Wissens werden dort die Sehhilfen, also für Sie als Universitätsprofessor, gezahlt. Und gleichzeitig sagen Sie, dass das nicht billig ist für diejenigen, die in der GKV abgesichert sind. Da hätte ich gerne eine Einschätzung Ihrerseits.
Herr Professor Dr. Neubauer.
Ja, auch da gibt es eine grundsätzliche Frage. Beihilfe ist eine andere Leistung, keine Versicherungsleistung, sondern eine Arbeitgeberleistung, die als Zuschuss im Krankheitsfall gilt, also nicht als Versicherungsleistung gedacht. Und die Beihilfe deckt natürlich auch nicht alles ab, sondern nur einen Teil davon. Und dann ist immer noch die Frage, ab dem gewichten Grade, ob man sich die Bürokratie der Beihilfeabrechnung antun will. Also hier kommt einiges zusammen, aber nochmal, Beihilfe ist keine Krankenversicherung, ist eine Arbeitgeberleistung, eine, wenn man so will, Arbeitgeberleistung als Sozialleistung einzustufen und hat in der Versicherung im strengen Sinne eigentlich wenig zu tun. Aber Sie wissen, man kann auch das aufheben, wäre auch kein Problem für mich, auch da wäre ich mit einverstanden. Die Diskussion auf einer Aufhebung der PKV würde ja auch gleichzeitig Aufhebung der Beihilfe angehen. Und was ich nicht anstreben wollte, aber nur die Diskussion wird ja auch geführt.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion.
Ja, danke. Meine Frage richtet sich nochmal an den Caritasverband. Wie bewerten Sie die Regelung, dass die Entspiegelung der Gläser nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, also diese Hilfsmittelrichtlinie § 14 Absatz 5 Nummer 5, grundsätzlich nicht verordnungsfähig sind? Welche Folgen hat das für die Betroffenen?
Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Danke für die Frage, Frau Dittmar. Also Entspiegelung ist insbesondere bei schwereren Sehbeeinträchtigungen mit einem höheren Refraktionsgrad keine kosmetische Frage und auch kein Luxus, sondern eine Frage sozusagen des guten Sehens aus Gründen, die im Medizinischen liegen. Und insofern müssen Brillen heutzutage und schon seit langem einfach grundsätzlich entspiegelt werden. Es gibt jetzt nun bereits entspiegelte Brillen bei manchen Optikern, wo die Gläser aber nicht entspiegelt sind, muss diese Entspiegelung vorgenommen werden. Und wenn ich richtig informiert bin, beträgt sozusagen der Kostenanteil für die Entspiegelung gut 50-70% der Gesamtkosten für die Gläser. Also es ist ein erheblicher Anteil. Und wenn sozusagen hier diskutiert wird über schrittweise Kostenübernahme wieder durch die GKV, dann sollte dieser Punkt aus meiner Sicht auch mit beleuchtet werden.
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Anhörung stellt der Kollege Lothar Riebsamen von der CDU-CSU-Fraktion.
Dann habe ich noch eine Frage an den Blinden- und Sehbehindertenverband. Es gibt einen Vorschlag, eine Reformkommission beim GMG einzurichten, die Empfehlungen entwickeln soll, wie medizinisch notwendige Sehhilfen nicht nur von Augenärztinnen und Augenärzten, sondern auch von hierfür geeigneten qualifizierten Gesundheitsberufen wie Optikerinnen und Optikern verordnet werden können. Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag?
Frau Möller, Sie haben von der Sachverständigenseite das letzte Wort.
Das ist immer gut. Christiane Möller, Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband, was die Beurteilung dieses Vorschlages anbelangt, schließen wir uns hier den Ausführungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an. Das möchte ich hier nicht wiederholen. Wir halten von einer Reformkommission hier nichts. Wir haben klare gesetzliche Regelungen und auch eine Entscheidung in der Hilfsmittelrichtlinie, die diskutiert worden ist. Wenn wir wirklich eine Reformkommission brauchen, dann ganz, ganz dringend für den Bereich der Festbeträge. Die sind nämlich momentan wirklich nicht auskömmlich. Es fehlt hier absolut an Transparenz, um auch nachzuvollziehen, wie kommen die eigentlich zustande. Und sie sind auch in vielen Bereichen nicht geeignet, weil der Dienstleistungsanteil oft sehr, sehr hoch ist und über Festbeträge unserer Auffassung nach gar nicht abgebildet werden kann. Und das führt dann dazu, dass der ZVA gefrustet ist als Optikerverband und sagt, wir wollen lieber gar nichts mehr mit Kassenversorgung zu tun haben. Das führt aber noch viel mehr zu Frust und zu verständlichen Frust bei den vielen Menschen, die auf Sehhilfen angewiesen sind, die nämlich das ausbaden dürfen und entweder einen Rechtsstreit mit der Kasse führen müssen, um eine vollständige Versorgung zu bekommen, oder eben hohe Zuzahlungen haben, die in keinem Verhältnis mehr stehen. Also hier braucht es einen dringenden Reformbedarf. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch. Wir haben lange nicht mehr in 60 Minuten so viele Fragen abarbeiten können. Ein besonderes Dankeschön an die Sachverständigen, die die Dinge alle auf den Punkt gebracht haben. Und es waren ja hier im Raum auch nur Abgeordnete, die eine besondere Affinität zu Sehhilfen haben. Die anderen waren wahrscheinlich online dabei. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag und schließe die Anhörung. Mit einem besonderen Dank natürlich an die Sachverständigen.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Danke.